Beten wir gemeinsam den Vater unser.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also bei unseren Überlegungen über die Verantwortung, die ein Christ, ein Katholik auch fürs politische Leben hat, spielt natürlich die Rolle der katholischen Soziallehre oder spielt die katholische Soziallehre eine ganz besondere Rolle. Bevor ich aber darüber sprechen will, was das überhaupt ist und was es beinhaltet, muss man sich einmal sehr grundsätzlich über etwas klar werden, nämlich was das ist, was man das Naturrecht nennt. Denn katholische Soziallehre ist eben genau Naturrecht. Das ist das Wesentliche daran, wenn man nämlich vor allem im Dialog mit der Welt, auch mit Leuten, die nicht katholisch sind, die nicht an Christus glauben, bleiben will, dann argumentiert die Kirche eben gerade in sozialen Fragen mit dem Naturrecht. Die ganze katholische Soziallehre basiert auf dem Naturrecht. Also um das zu beantworten, was Naturrecht ist, muss man fragen, woher kommt eigentlich das Recht? Was ist richtig, was ist falsch? Ja, gibt es Dinge, die einfach für alle Menschen gelten, oder ist es denkbar, dass sozusagen verschiedene Gesellschaften sich verschiedene Rechtssysteme entwickeln und bei den einen ist eben dieses richtig, bei den anderen jenes, nicht? Also, um jetzt vielleicht ein extremes Beispiel zu nennen, wenn jetzt irgendwo ein Naturvolk die schöne Tradition hat, dass dem Vulkangott regelmäßig kleine Kinder geopfert werden müssen, die müssen dort in den Vulkan hineingeworfen werden, dann muss ich denken, naja gut, das ist halt deren Recht, die glauben, das ist halt ihr Gott. Also wenn das deren Art ist sozusagen, oder andere Gesellschaften, wo man sagt, da werden halt die Frauen verkauft und wie Vieh gehandelt, naja, das ist halt deren Kultur. Kann man so denken oder kann man argumentieren, nein, es gibt ein Recht, das für alle gilt. Und wenn ja, woher kommt dann dieses Recht? Ja. Wir Christen haben natürlich eine Antwort darauf, nämlich aus unserem Glauben heraus haben wir die Sicherheit, dass alles, was es gibt, von Gott geschaffen ist und dass deswegen auch von Gott auch das ausgeht, was gut ist und das, was ihm widerspricht, schlecht ist. Dass also es etwas so etwas wie das übergeordnete göttliche Recht gibt, das, nachdem wir uns sozusagen ausstrecken müssen, nachdem wir unsere Gesellschaft aufbauen müssen. Aber wenn wir jetzt in einer pluralistischen Gesellschaft leben, wie das ja für uns der Fall ist, können wir damit ja nicht argumentieren. Wir können nicht jemanden, der ungläubig ist und im Parlament sitzt, sagen, ja, aber wir sind Christen, wir glauben, dass das göttliches Recht ist, deswegen muss das jetzt Gesetz werden in Österreich, dem ist das egal. Ist es dann so, dass man sagt, gut, dann ist halt das, was wir beschließen, Recht und wir können alles beschließen. Kann das österreichische Parlament beispielsweise beschließen, ab nächster Woche werden alle, was weiß ich, die in der dritten Generation türkischstämmig sind, wieder aus Österreich ausgewiesen. Weil das ist, wir finden, das ist jetzt richtig so. Ja. Und da findet sich vielleicht auch eine Mehrheit dafür. Kann man das machen? Ja. Oder gibt es etwas, was dagegen spricht? Ja, es spricht etwas dagegen, nämlich das Naturrecht. Also das, was wir als göttliches Recht bezeichnen würden, was gegeben ist, nicht verfügbar ist, also nicht von uns geändert werden kann, kann von allen Menschen erkannt werden, nämlich mit Hilfe ihrer Vernunft. Durch Nachdenken über das, was der Mensch ist, rein philosophisch, das muss mit dem Glauben nicht zusammenhängen. Ja, auch wenn wir der Gewissheit haben, woher der Ursprung dieses Rechts ist, in Gott, kann auch ein Mensch, der Gott nicht sieht und nicht anerkennt, trotzdem zu der Erkenntnis kommen, gewisse Dinge sind richtig und gewisse Dinge sind nicht richtig. Es ist nicht richtig zu töten. Es ist nicht richtig, jemand anderen das Eigentum wegzunehmen. Ja? Es ist nicht richtig, jemanden zu übervorteilen oder zu betrügen. Zu dieser Erkenntnis kann jeder Mensch kommen, einfach durch Nachdenken, was vernünftig jedem Menschen zukommt. Und diese jedem Menschen sich erschließendes Recht nennt man Naturrecht, weil es der Natur des Menschen innewohnt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff, der schon in der griechischen Philosophie vorkommt, aber auf den sich die katholische Soziallehre in besonderer Weise stützt. Die katholische Soziallehre, ich werde dann später noch genauer darüber sprechen, wie sich die entwickelt hat, aber die sozusagen argumentiert, auch in politischen Fragen, auch in rechtlichen Fragen, argumentiert die Kirche eben nicht, das steht doch im Evangelium, ja, oder das sieht, kann man doch in der Bibel lesen, sondern das ist doch Naturrecht. Ja. Wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, hat eigentlich in allen Kulturen das Recht immer als das begonnen, was man göttliches Recht nennt. Auch in Kulturen, die jetzt ganz andere Religionen gehabt haben, waren oft Dinge, die wir heute auch recht vernünftig begreifen können, bis hin zu hygienischen Maßnahmen, immer göttlichen Rechts. Ja. Das ist ein großer Fehler und eine große Überheblichkeit, wenn man belächelt beispielsweise, naja, die Juden, die bis heute essen kein Schweinefleisch und so weiter. Das hat ja auch sehr praktische Gründe gehabt im Nahen Osten, dass Schweinefleisch sehr schnell verderblich ist. Man hat das physikalisch, chemisch noch nicht verstanden, man hat es nur gemerkt und plötzlich war es göttliches Recht, das ist gegen unsere Religion, Schweinefleisch zu essen. Ja? Weil Gott uns Gebote gibt, die uns nützen. Ja? Also war vieles, vieles, was man heute vielleicht anders ausdrücken würde, göttliches Recht. Und das hat sich dann entwickelt im Laufe der Menschheitsgeschichte, auch innerhalb der Kirche, dass manche Dinge einfach vernünftig waren, erklärbar waren aus der Naturwissenschaft heraus oder aus sozialen Fragen heraus oder mit der Vernunft eben zu erkennen, dass man sagt, das ist jetzt nicht etwas, womit wir Gott beleidigen, wenn wir Schweinefleisch essen, wenn wir in einem Gebiet leben, in dem das zu handhaben ist. Selbstverständlich kann man Schweinefleisch essen, so wie wir es heute tun, ohne damit Gott zu beleidigen. Nicht? So denken wir Christen nicht. Aber das ist nur am Anfang, was sozusagen jegliche Regelung immer als göttliches Recht gesehen. Ja? Diese Entwicklung ist dann weitergegangen bis hin zu dem, was wir Rechtssubjektivismus nennen, von dem das österreichische Recht in besonderer Weise sehr stark geprägt ist. Das bedeutet, dass alles das Recht ist, was wir dafür erkennen. Das heißt, wenn unsere gesetzgebende Körperschaft, das Parlament, etwas beschließt, dann ist das richtig. Ja, das klingt sehr komisch, gerade in den Augen von Christen eigentlich unannehmbar. Ja, das kann doch nicht sein. Dann könnten doch solche Dinge herauskommen, wie ich sie vorher genannt habe, dass man plötzlich eine Personenkreis ausschließt oder wie es passiert ist im Dritten Reich und plötzlich den Juden die Bürgerrechte abgesprochen hat. Allerdings muss man sagen, in der österreichischen Rechtsordnung hat das eine Geschichte, dass nach Gründung der Republik so viele verschiedene Strömungen vorhanden waren, die alle irgendwie unter einen Hut gebracht werden mussten und man eigentlich sehr klug darauf verzichtet hat zu erklären, woher das kommt, was man da will, sondern gesagt hat, aber das Ergebnis, zu dem wir gemeinsam kommen, das gilt dann für alle. Und das ist ein großer Unterschied. Und auch für Juristen, die sich mit der österreichischen Bundesverfassung beschäftigen, die eben ein exemplarisches Beispiel für Rechtssubjektivismus ist, heißt immer, es gibt gewisse grundlegende Dinge, die sind unaufhebbar. Ja. Noch dazu, wo Dinge inzwischen Verfassungsrang in Österreich haben, wie die Menschenrechte, die Europäische Menschenrechtskonvention und so weiter, wo das auch explizit festgelegt ist. Also auch nach österreichischer Rechtsauffassung kann man eben nicht beschließen, was man will. Ja. Weil in Wirklichkeit, auch wenn es nicht ausgesprochen ist, so ein Gedanke des Naturrechts immer vorhanden ist. Ja. Das, was man Naturrecht nennt, hat in Wirklichkeit in der modernen Entwicklung Ausdruck gefunden in der Erklärung der Menschenrechte. Ja. Dass die UNO nach dem Zweiten Weltkrieg gewisse Dinge für unaufgebbar erklärt hat und eigentlich alle Staaten, mehr oder minder, glaube ich, ja, eigentlich alle Staaten dann zugestimmt haben, dass jeder Mensch ein Recht auf Leben hat, ja? Dass jeder frei in der Person, in persönlichen Lebensführung sein muss und so weiter. Ich finde es nur interessant, dass oft in Berufung auf die Menschenrechte, auf deren Gegenteil betrieben wird. Ja? Dass es inzwischen herrscht eine sehr starke Diskussion, wo eigentlich mit der größten Selbstverständlichkeit schon behauptet wird, dass Abtreibung ein Menschenrecht ist. Also jemandem das Leben wegzunehmen, abzusprechen, behinderten Menschen beispielsweise als unwert, behindertes Leben als unwert zu bezeichnen, dass das ein Menschenrecht ist. Also genau das Gegenteil von dem, was Sie aussagen, dafür wird jetzt argumentiert. Also man sieht, wie verquert das oft sein kann. Die Menschenrechte, wie wir sie heute kennen, haben einen ihrer Ursprünge nicht nur in der Französischen Revolution, sondern auch in der amerikanischen Unabhängigkeitsverfassung. Und auch dort ist schon etwas passiert, was niemandem aufgefallen ist, offenbar. Ja, in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 steht, wörtlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Das haben die amerikanischen Verfassungsväter stolz unterschrieben, haben sich dafür feiern lassen und sind nach Hause auf ihre Sklavenfarmen gefahren. Und das ist niemandem aufgefallen. Ja, das ist, erst später gibt es einen Zusatz zur amerikanischen Verfassung, der klar macht, dass Sklaverei ist verboten. Aber nur, wie das möglich ist, sich in die Tasche zu lügen. Ja, ich meine, das war ja nicht irgendeine Randerscheinung der Menschheitsgeschichte, das ist ja eine ganz wesentliche Sache gewesen. Also, da müssen wir heute auch sehr vorsichtig sein, dass uns das nicht passiert. Ja, das geht eben viel, viel schneller, als man glaubt. Naturrecht ist eben unaufgebbar. Ja, vernünftig gedacht, also im wahrsten Sinne des Wortes vernünftig, ist das eigentlich auch für jeden Menschen einsichtig. Und auch hier wird ein vernünftig denkender Mensch sich nicht auf Abwege begeben können, weil zum Beispiel der Nationalsozialismus hat ein Naturrecht definiert als die Natur, die uns ja zeigt, dass die stärkeren Tiere die schwächeren auffressen. Also ist es Naturrecht, dass die stärkeren Völker die schwächeren Völker versklaven. Ja? Also man auch da eine Pervertierung dieser Idee. Naturrecht bedeutet das höhere Recht, eben dass wir Menschen keine Tiere sind. Ja? Dass wir Menschen nach einem Recht leben, das, wir wissen, göttlichen Recht ist, aber wie gesagt auch für Atheisten erkennbar ist als ein menschliches Recht. Ja? Der Natur des Menschen innewohnend. Das ist so weit gegangen, zum Beispiel bei den Nationalsozialisten, dass man dann eigentlich das hat ja Gesetze gegeben im Dritten Reich, ja, die ja vieles verboten haben, dass das dort geschehen ist, aber dass nicht zufällig so etwas wie der Volksgerichtshof geschaffen worden ist, der nicht nach den Gesetzen geurteilt hat, sondern nach dem natürlichen Volksempfinden. Das war, und im Volksgerichtshof hat mehr oder minder nur Freispruch oder Todesurteil gegeben. Nein, aber das war die Argumentation, dass man sagt, naja, aber das Volk meint eben was anderes. Das steht zwar nicht so im Gesetz, aber das Volk empfindet das anders. Auch solche Gedanken kommen heute wieder auf. Also ich warne davor, dass man sagt, im Gesetz steht zwar was anderes, aber es finden doch alle was anderes. Da hat man gerade eine Umfrage gemacht und so weiter. Das sind ganz gefährliche Abwege, auf denen man sich begibt. Ja? Dass man plötzlich vom gesetzten Recht, das gesetzte Recht, das einen Ursprung im Naturrecht haben muss, abgeht, weil gerade eine Stimmung herrscht. Ja? Also wie gesagt, wir haben das eigentlich alle schon erlebt und scheinen daraus nicht immer was gelernt zu haben. Die katholische Kirche, ich werde gleich darauf eingehen, wie das sozusagen auch historisch passiert ist, hat diese katholische Soziallehre, wie sie sich selber nennt, entwickelt, das im 19. Jahrhundert, und schon früher natürlich schon, das bezieht sich schon auf Thomas von Aquin und Augustinus und so weiter, aber eben für die moderne Zeit im 19. Jahrhundert, und ist interessanterweise allgemein anerkannt. Also katholische Soziallehre hat auch in den Ohren der Sozialisten und so weiter einen guten Klang. Ich habe einmal mit einer Studentengruppe die katholische Soziallehre sozusagen in einem Studienkreis durcharbeiten wollen und habe halt im Internet gesucht, wo es die beste Zusammenfassung gibt. Wo habe ich sie gefunden? Im Karl-Renner-Institut. Das ist die Denkschmiede der SPÖ, die das wirklich toll aufgearbeitet haben. Das war ganz exakt und so weiter. Sehr, sehr spannend, ja. Weil die katholische Soziallehre eben sehr stringent ist, sehr schlicht, auch sehr einfach aufgebaut, also gar nicht sehr kompliziert, eben nach diesen paar Grundprinzipien und für die Vernunft erkennbar. Deswegen ist sie auch sehr stark rezipiert, also wird wirklich aufgenommen, manche nennen es dann vielleicht nicht so, aber versuchen sich danach zu richten. Beispielsweise gibt es eine ganz starke Rezeption der katholischen Soziallehre also alle Forscher und so weiter werden dort gelesen, in Japan. Japan ist ein Land, das also nicht sehr christlich geprägt ist, das aber auch keine andere Religion wirklich hat. Dieser Shintoismus ist mehr oder minder eine traditionelle Kulthandlung und so weiter, aber ich würde es nicht wirklich als Religion bezeichnen. Das heißt, da ist irgendwie ein Vakuum, die Fragen, wonach richten wir uns eigentlich? Und die haben das wirklich für sich entdeckt, die katholische Soziallehre, um sich sozusagen ein Grundgerüst zu haben, an dem man sich ausrichten kann, wenn es darum geht, Gesetze zu machen, soziale Regeln einzuführen. Also kommen wir sozusagen zum Detail, die Situation im 19. Jahrhundert. Warum war das 19. Jahrhundert so eine Umbruchssituation? Es hat sich die ganze Welt verändert, wie schon lange vorher nicht. Ein Bauer des 18. Jahrhunderts hat nicht so viel anders gelebt wie ein Bauer des 8. Jahrhunderts. Ja? Der ist genauso mit seinem Pflug hinterm Pferd hergegangen und so weiter. Der hat keine großen. Auch das System war nicht so viel anders. Ja? Das Feudalsystem, dass man einen Herrn gehabt hat, dem man untertan war, dem man also was abliefern musste und dann mehr oder minder geschützt worden ist von ihm. Und das war eigentlich das Leben unverändert seit Jahrhunderten. Auch das gesellschaftliche Gefüge hat sich nicht sehr bewegt. Und durch die Aufklärung ist etwas in Gang gekommen, was sozusagen die Philosophie betroffen hat. Und vor allem auch durch die Industrialisierung ist etwas in Gang gekommen, was die ganze Gesellschaft verändert hat. Plötzlich hat es etwas gegeben, das hat es im Mittelalter nicht gegeben, nämlich so etwas wie Arbeiterschaft. Ja? Menschen, die nicht auf eigenem Grund und Boden oder irgendwo verwurzelt waren, auch wenn es nicht eigener Boden war, aber die irgendwo hingehört haben, sondern vielleicht wohin gezogen sind, dort wo eben gerade Arbeit war, aber da dessen auch nicht sicher waren, ausgenutzt worden sind, sehr schnell verelendet sind, in äußerster Armut gelebt haben, deswegen auch oft soziale Gefüge wie familiäre Bindungen oder Großfamilien oder Gemeinden oder sonst was nicht mehr da waren und so weiter. Also da war plötzlich etwas da, das hat es vorher noch nicht so gegeben. Auch im Mittelalter hat es natürlich arme Leute gegeben, aber jeder war irgendwo drinnen. Der Handwerker hat seine Gilde gehabt oder seine Innung oder was auch immer. Jeder hat zu seinem Stand gehört und die haben natürlich auch füreinander gesorgt und so weiter. Ja. Und selbst der Bettler, der auf der Straße gesessen ist, war Teil des gesellschaftlichen Gefüges. Der hat auch seinen Platz gehabt als Bettler sozusagen. Das hat dazugehört. Nämlich nicht, dass das alles so gemütlich und schön war. Ja. Also bitte mich nicht misszuverstehen. Aber im 19. Jahrhundert ist plötzlich etwas passiert, dass der Mensch also einfach auf der Strecke geblieben sind, weil es eben diese Spaltung gegeben hat zwischen Kapital und Arbeitskraft. Ja. Selbst der Leibeigene wurde als Mensch gesehen, für den dann eben der Grundherr, nicht dass das jetzt das beste System ist, aber der Grundherr verantwortlich ist, der zu ihm gehörig ist und so weiter, ihm nicht nur hörig ist, sondern zu ihm gehört, ja, für den er Verantwortung hat, die Verantwortung wird natürlich nicht immer gut wahrgenommen und so weiter, ja, aber der Arbeiter und seine Arbeitskraft wurden oft nur noch gesehen als sozusagen Zahl in der Abrechnung der Firma. Und wenn ich 2000 Arbeiter entlassen musste, weil ich mir gerade eine Maschine gekauft habe, eine Webmaschine zum Beispiel, habe ich halt nicht mehr gebraucht und weg damit, weil dann der Profit ist ja das Wesentliche. Die Menschen, der Mensch als Person war plötzlich nicht mehr relevant, also in diesem System. Ja. Und das ist der Grund für das, was man die Arbeiterfrage nennt, dass da wirklich plötzlich eine Elendschicht, ein Proletariat entstanden ist. Proletariat hat es im Mittelalter nicht gegeben. Ja. Das, was man als Proletariat versteht, das hat arme Menschen gegeben, ein Proletariat, ein ganzer Stand, der eigentlich in der Luft gehangen ist, der ausgenützt worden ist, das hat es nicht gegeben. Und das war eine sehr brennende Frage. Und damals hat sich auch revolutionär natürlich dann entwickelt, das war eigentlich ein großes Revolutionsjahr 1848, wie immer in Österreich ein bisschen gemütlicher als in anderen Ländern, aber doch auch, da stattgefunden hat. Es gibt den schönen Ausdruck vom Kaiser Ferdinand, dem Gütigen, der so genannt worden ist, dem man gesagt hat, im Jahr 1848, also die Volksmassen gehen daran, die Hofburg zu stürmen, und er hat den schönen Satz gesagt, ja, ist denn das erlaubt? Ja. Und es ist dann, glaube ich, auch nicht wirklich passiert. Aber es war eben, also es hat rumort, ja, und es hat zu Recht rumort, und aus da heraus sind sozusagen auch politische Bewegungen entstanden, unter anderem eben auch die sozialistische Bewegung, der Kommunismus auch. Aber gleichzeitig, und das wird eben oft nicht gesehen, eine Bewegung innerhalb der katholischen Kirche, die sich mit genau derselben Frage beschäftigt hat. Und ich weiß, dass zum Beispiel man sich ein bisschen gestritten hat um den Begriff Sozialismus. Auch die Katholiken wollten gerne, dass sie Sozialisten sind. Damals hat das noch nicht die Bedeutung gehabt wie heute, sondern diejenigen, die sich um das Soziale bemühen. Ja. Da dieser Begriff wurde das sozusagen von den Linken, die auch sehr atheistisch geprägt waren und antireligiös, für sich in Anspruch genommen, aber unter Karl von Vogelsang, ein Österreicher, der in Österreich gewirkt hat, Kettelehrer, ein wesentlicher Bischof in Deutschland, der mitgearbeitet hat, Adolf Kolping, also da ist sehr viel, ohne es ins Detail zu gehen, in Gang gekommen, dass man begonnen hat, sich zu überlegen und vorzudenken, was können wir machen, um sozusagen den Arbeiter nicht zu helfen im Sinne von Almosen, die man ihnen jetzt gibt, sondern sie als Menschen ernst zu nehmen, darum geht es eigentlich, ja. Sie als Menschen ernst zu nehmen. Und da heraus, aus dieser Bewegung heraus, ist die katholische Soziallehre gewachsen und ist dann eigentlich zusammengefasst worden von Papst Leo dem 13. in einer wirklich bahnbrechenden Enzyklika, nämlich Rerum Novarum im Jahr 1891. Also nicht damit beginnt die katholische Soziallehre, sondern war natürlich vorher schon viel Arbeit. Also nicht erst ab 1891 hat sich die Kirche begonnen mit der Arbeiterfrage zu beschäftigen, sondern das war sozusagen das zusammenfassend ein sehr wesentlicher und wichtiger Schritt, es sozusagen ins System zu bringen, das Leo der 13. geschafft hat. Diese Enzyklik ist am 15. Mai erschienen, das heißt deswegen, weil für die Kalesandiner, Orden, der unseren Pfarrer Wolfsgraben betreut, ist das bis heute ein Festtag. Die feiern den 15. Mai als Festtag, weil die Kalesandiner, der einzige österreichische Orden, der gegründet worden ist, beschäftigt sich mit, waren eigentlich als Arbeiterpriester, als Arbeiterseelsorger gegründet worden. Ja. Pater Johannes kann man dazu interviewen, der ist ein großer Kämpfer. Also was steht jetzt in Rerum Novarum? Ja? Rerum Novarum, jede päpstliche Enzyklika wird immer benannt nach den Worten, mit denen sie beginnt. Rerum Novarum, es geht um die neuen Dinge. Rerum Novarum ist der neuen Dinge. Der Umgang mit diesen neuen Dingen, was gibt es Neues? So wie ich vorher schon gesagt habe, mit der Industrialisierung, der Aufklärung und so weiter hat etwas begonnen, was Jahrhunderte vorher nicht da war. Ja, da hat sich etwas, die ganze Welt ist verwandelt worden. Ja. Wie geht die Kirche jetzt damit um? Damals waren natürlich sozialistische Ideen, linke Ideen schon sehr verbreitet und nicht sehr verwunderlich, wendet sich Papst Leo der 13. gegen den Sozialismus, nämlich als eine Bewegung, die die falsche Antwort gibt. Weil der Sozialismus strebt nach einer Enteignung derer, die das Kapital besitzen, also die sozusagen die Produktionsmittel besitzen, die Sozialisierung des Eigentums, also die Verstaatlichung, dass es allen gehört. Und er argumentiert ganz interessant und ist durch die Geschichte, finde ich, bestätigt worden, nicht nur deswegen, dass man sozusagen den armen Reichen jetzt sozusagen ihrem Eigentum nicht wegnehmen darf, das wird nachher noch was dazu sagen, sondern dass, wenn man das tut, es den Arbeitern als erstes schadet. Ja? Wenn ich die Unternehmen wegnehme, womit sie ein Unternehmen machen können, womit sie Leute auch beschäftigen können, hat der Arbeiter auch nichts davon. Ja? Es gibt ein Recht auf Eigentum auch, ja? Für jeden nämlich, auch nämlich für die Arbeiter, das wird auch eigens genannt. Es gibt aber auch ein Recht auf Selbstbestimmung und auf Familie. Das sind aber lauter Dinge, gegen die der Sozialismus sich gewandt hat. Das brauchen wir jetzt gar nicht groß theoretisch abhandeln. Wir sind ja recht nah dran gewesen an den kommunistischen Ländern. Das, was dort umgesetzt worden ist, das war ja nicht aus der Luft gegriffen, das war der Versuch, Sozialismus umzusetzen. Ja? Also Sozialismus war immer das Ziel, das letzte Ziel war, dass das Eigentum sozusagen verschwunden ist, alles jedem gehört, deswegen war in der DDR jeder Pimpelbetrieb ein volkseigener Betrieb, ja. Es war alles volkseigen, die Bauern wurden hineingezogen in den Genossenschaften, das waren dann volkseigene, LPGs haben die geheißen, landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaften und so weiter, und das war, also der Bauer durfte nicht mehr sein eigenes Feld bestellen, sondern musste sozusagen wie ein Arbeiter, als Landarbeiter arbeiten, indem er seinen eigenen Betrieb sozusagen nur Teil eines Großen geworden ist, der ihm verstaatlicht worden ist, mehr oder minder. Das war auch wirtschaftlich die Katastrophe, wie wir heute wissen. Ja. Ganz interessant, dass Leo der 13. 1891, 100 Jahre vor dem Sturz des Kommunismus, wenn man so will, das schon erkannt hat, dass es den Arbeitern selber schaden wird. Ja. Da war noch keine Rede von russischer Revolution und nichts. Das waren nur noch die Ideen. Also es ist schon unglaublich, wie weitblickend und sich auch vom Heiligen Geist geführt, auch in sozialen Fragen die Kirche das sieht. Also Leo III war sicher auch kein Dummer, ja. Aber ich glaube, der Heilige Geist spielt da auch sehr wohl eine Rolle. Vor allem hat er, weiß man ja, Leo XIII. Die Enzyklika nicht selber geschrieben, sondern Neil Breuning, ein großer deutscher Sozialwissenschaftler. Aber der Papst hat sozusagen zum päpstlichen Lehramt gemacht. Es muss zu einem fruchtbaren Zusammenwirken von Kapital und Arbeit kommen. Man muss aufeinander eingehen. Ja? Nicht der eine muss den anderen bekämpfen, sondern eine braucht den anderen. Und genauso wenig wie der Arbeiter sozusagen jetzt den Fabriksbesitzer sozusagen verjagen muss und sozusagen sich seine Fabrik zu eigen machen muss oder darf, kann der Fabriksbesitzer sagen, so ich nütze jetzt meine Arbeiter auf, was geht, und wenn sie zusammenbrechen, hole ich mir halt neue und so weiter. So funktioniert das nicht. Man muss aufeinander eingehen, weil man einander auch braucht, miteinander umgehen. Ja. Die Aufgabe des Staates dabei ist es, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Ja. Also damals im 19. Jahrhundert ist das aufgekommen, was man Manchester-Liberalismus nennt. Also das war in England, deswegen kein Zufall, dass der Karl Marx in England seine Werke verfasst hat. Dort auch im Übrigen erwartet hat, dass England das erste kommunistische Land wird. Ja. Dort hat es so viele Arbeiter gegeben, die also sehr wirklich im Elend gelebt haben, weil dort war der Kapitalismus entwickelt wie nur irgendwie, dass man sagt, ich habe das Geld, ich habe die Produktionsmittel, und wenn es euch nicht gefällt, sucht euch einen anderen Job. Ja, und das hat funktioniert, dass manche Leute unglaublich reich geworden sind, einfach nur, weil sie Geld gehabt haben und das vermehrt haben auf diese Weise. Ja. Und die Person des Arbeiters hat keine Rolle gespielt, weil es war genügend da. Und wenn es jemanden gibt, der um weniger Geld dieselbe Arbeit macht, dann noch nicht mit dem, der es um weniger Geld macht. Und wenn der durch eine Maschine ersetzt werden kann, noch besser, dann ist es noch billiger. Ja? Also das war Manchester-Liberalismus, wo es wirklich nur noch darum geht, den Profit zu erhöhen. Ja? Das Wohl des Menschen war gar nicht mehr im Blick. Ist ganz spannend, wenn man so Gesellschaftsromane des 19. Jahrhunderts liest, die in England spielen. Ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber es kommt immer wieder vor. Oft große Sorgen junger Leute, wovon sie leben sollen. Und die Lösung ist dann immer, dass man endlich irgendwo eine Erbschaft macht, von deren Zinsen man leben kann. Ja, das ist also wirklich so. Also endlich, wenn ich dann Geld habe und von den Zinsen ein bequemes Leben führe, dann ist alles gut. Also eigentlich ein völlig absurder Gedanke. Nicht durch Arbeit oder irgendein Vermögen oder so, dass man halt irgendwie verwalten muss und das halt Gewinn abwirft, sondern es geht eigentlich um Leben von den Zinsen. Das ist Kapitalismus pur. Das war so wirklich die Idee, von der die reiche Schicht in England gelebt hat. Und bis heute ist ganz interessant, wie das jemand erzählt, der in England ein Erasmus-Semester gemacht hat, die Studenten reden untereinander so, welcher Schicht gehörst du an? Na, ich bin Arbeiterschicht und ich bin untere Mittelklasse, ich bin obere Mittelklasse. Also auf die Idee würden wir gar nicht kommen. Ja? Das ist also deswegen auch die Idee des Klassenkampfes, die der Sozialismus predigt. Ja? In England gibt es diese Klassen bis heute. Ja? Die Middletons, die Kate Middleton, die den William geheiratet hat, Upper Middle Class, hat sie mal geheißen, ist die. Also das sind Unternehmer gewesen, nicht? Also dagegen wendet sich Papst Leo XIII. Ganz entschieden. Ja? Es kann nicht einfach um das Freispiel der Kräfte gehen, ja? Angebot und Nachfrage. Der Staat hat die Aufgabe, hier ordnend einzugreifen und für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Ja? Das ist in Wirklichkeit auch schon eigentlich etwas, was sehr überraschend war, weil die Kirche bis dahin eigentlich immer so das monarchische Prinzip als Gott gewollt gesehen hat. Damals hat es fast überall Monarchien gegeben, ja, dass ein Herrscher sozusagen für das Wohl des Volkes sorgt, der ist halt sehr weise und von Gottes Gnaden, dass man eigentlich die Kirche sehr demokratisch schon argumentiert hat. Ja, dass der Staat diese Aufgabe hat, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, war damals nicht für alle selbstverständlich. Ja. Also die Renovierung war sicher für manche eingesessene Katholiken also sehr, sehr modern. Ja. Und in Rerum Novarum wird entwickelt die Prinzipien der katholischen Soziallehre. Und das sind im Prinzip drei, nämlich die Personalität, die Solidarität und die Subsidiarität. Was ist damit gemeint? Personalität bedeutet, dass der Mensch als Mensch einmal gilt, als Person. Ja? Der Mensch bekommt nicht dann erst seinen Wert, wenn er ein Rädchen in der großen Maschine ist. Ja? Brauchen wir gar nicht so weit schauen und theoretisieren. Wenn wir auf China schauen und wie ein Chinese sich empfindet oder der chinesische Staat seine Mitbürger oder Bürger denkt oder auch der Nationalsozialismus und so weiter, eigentlich immer diktatorisch, da geht es um die Massen, damit das Volk als Ganzes funktioniert und mächtig ist. Die katholische Soziallehre spricht immer von der Person. Ja? Es muss ausgehen von der Person des Menschen. Jeder hat ein Recht auf Selbstbestimmung und auch auf persönliche Entwicklung. Ja? Auf Glück, auf Selbstverwirklichung, ja? Streben nach Glück, wie es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung eigentlich heißt. Ja? Das ist ein dem Menschen innewohnendes Recht. Das ist unaufgehbar, das kann ich nicht sagen, nein, das gilt für das Volk nicht, ja? Weil es einfach zum Menschen dazugehört. Und deswegen muss man immer sehr aufpassen, dass der Einzelne nicht einfach in der Gemeinschaft aufgeht. Ja? Der Kommunismus hat es betrieben, der Nationalsozialismus betrieben, habe ich schon gesagt. Das bedeutet aber auch, dass es persönliche Verantwortung gibt. Ja? Also das heißt auch, wenn ich, manche streben danach, im Ganzen aufzugeben, weil dann sind sie auch ihrer Selbstverantwortung enthoben. Ja? Auch dafür gibt es ja Beispiele von Menschen, die ganz glücklich sind, wenn alles für sie entschieden wird, da kann ich auch für nicht schuld. Ja? Das ist aber nicht menschlich. Ja? Der Mensch soll Verantwortung übernehmen können für sein Leben, nämlich ihm auch die Möglichkeit gegeben werden, dass er Verantwortung für sein Leben übernimmt. Selbst Entscheidungen zu fällen, dieses Recht hat ein Mensch. Ja. Und jetzt kommt sozusagen dazu die Solidarität. Ja. Es gibt natürlich eine Wechselwirkung zwischen Individuum und Gemeinschaft. Ja. Wir sind eben keine Inseln. Ja. Auch wenn wir Personen sind, jeder für sich ein Recht hat auf Individualität, leben wir in einer Gemeinschaft. Wir haben einmal schon davon gesprochen, dass der Mensch ein Zoon Politikon ist. Das ist ein alter Ausdruck aus der griechischen Philosophie. Ein gemeinschaftliches Wesen heißt das. Der Mensch ist von seinem Wesen her ausgerichtet auf Gemeinschaft. Ja. Ohne Gemeinschaft gibt es keinen einzigen Menschen, weil jeder Mensch, wie funktionierend oder nicht funktionierend es ist, aber von seiner Natur her Teil einer Familie ist. Auch wenn Naturwissenschaft gerade bemüht ist, das abzuschaffen. Aber das ist etwas Urmenschliches, dass man zwei Eltern hat und vielleicht auch Geschwister, dass man Teil einer Gemeinschaft ist und auf dieser Basis sich dann auch größere Gemeinschaften wie eine Gemeinde und so weiter oder ein bisschen zum Staat oder Größeres aufbaut. Deswegen ist Familie naturgegeben, ja, die Gemeinschaft. Familie ist nicht etwas, was irgendwann die Kirche im Mittelalter durch eine Enzyklik erfunden hat, sondern das ist das Urmenschlichste, was es gibt. Und ganz interessant, dass die diktatorischen Systeme immer versuchen, die Familie auszuhöhlen. Dass Familie immer ein Feindbild ist für den Sozialismus beispielsweise. Ja? Dass man immer versucht, die Kinder aus der Familie rauszuschälen, die sollen vom Staat erzogen werden. Ja? Oder mit anderen allen möglichen Irrwegen, die das sozusagen gegen die Verbindung von Mann und Frau ist und so weiter. In etwas anderem Licht erleben wir das durchaus auch in freien Gesellschaften und westlichen Gesellschaften, dass die Familie sehr unter Beschuss gerät. Wir sollten niemals vergessen, dass naturrechtlich die Familie unaufgehbar ist. Ohne Familie gibt es keine Menschen. Und natürlich kann ich alles in der Petrischale erledigen, ja? Aber das entspricht den Menschen einfach nicht. Ja? Und die Familie ist sozusagen die kleinste Zelle der Gemeinschaft, auf die sich aufbaut bis hin zu einem Staat, und zu einem Staatenbund vielleicht sogar. Ja? Aber deswegen muss eigentlich auch ein Staat oder größere Verbund eigentlich nach dem Vorbild der Familie funktionieren. Ja? Also man kann, wenn man sich überlegt, wie eine gute Familie funktioniert, wird niemand auf die Idee kommen, zu sagen, also wir sind jetzt zwei Eltern, wir haben jetzt drei Kinder, leider haben wir nicht genug Geld, jetzt muss ein Kind leider dran glauben, damit, sonst können wir uns kein zweites Auto kaufen. Ja? Also ein Kind kommt ins Heim, damit sozusagen die wirtschaftliche Situation der Familie sich verbessert. Ja? Das ist ein völlig absurder Gedanke, also es gibt nichts, was es nicht gibt, aber jetzt weiß jeder von uns, sowas kann, ist ja undenkbar. Wir müssen aufpassen, dass in staatlichen Gesetzgebungen nicht Ähnliches passiert. Sie sagt, naja, auf die müssen wir halt jetzt verzichten, die müssen halt den sauren Apfel beißen, weil sonst entwickelt sich die Wirtschaft halt nicht. Ja? Das geht nicht. Ja? Also es ist oft ein sehr gutes Gedankenexperiment, wenn man sagt, das, was wir da gerade als Gesetz für einen Staat beschließen, Könnte das in einer Familie auch so gedacht werden? Und wenn man sagt, na, unmöglich, dann stimmt was nicht. Ja? Das heißt, die Familie, die wirklich also das Natürlichste der Welt ist, ja, ist Vorbild für jede menschliche Gesellschaft, auch wenn sie dann sehr viel größer ist. Und auch in der Familie merkt man doch, dass sowohl der Einzelne Verantwortung für die Gemeinschaft hat, wie auch die Gemeinschaft Verantwortung für die Einzelnen. Ja? Also in der Familie kann niemand sagen, mir ist das, was die anderen betrifft, egal. Ja? Ich gehe jetzt mal von einer funktionierenden Familie aus. Noch kann sozusagen die Familie sagen, was den Einzelnen betrifft, ist uns egal. Das geht nicht. Das bedingt einander. Ja? Beispielsweise, wenn eine Not gerät, ihm beizustehen. Das ist der eigentliche Begriff von Solidarität. Ja. Gibt es ja, wenn wir auf unseren Staat denken, durchaus sehr, sehr laute Stimmen, die sagen, also wenn jetzt jemand wirklich nichts arbeiten will und jetzt sagen wir, weiß nicht, der ist halt so unfähig oder sonst was, lebt auf der Straße, dann ist er selber schuld. Ja. Dann ist das ja nur richtig und rechtens sozusagen, dass der halt im Elend landet. Das ist gegen das Naturrecht, das ist gegen die Menschenrechte. Dass ein Staat sich der Ärmsten annimmt, das so wie es in Österreich zum Glück ist, ja, niemand verhungert. Ja. Also in Österreich kann man wirklich nur verhungern, wenn ich einen Hungerstreik mache. Ja. Nämlich Gott sei Dank. Ja. Und das ist in vielen Ländern gar nicht so. Ja. Aber jeder in Österreich, ich meine, das ist alles nicht so lustig, aber hat die Möglichkeit, einen Platz zum Schlafen zu finden, kann wo was zu essen finden, kann finanziell unterstützt, wird medizinisch versorgt. Ja. Das ist ja die Ausnahme, wenn man auf die ganze Welt schaut. Aber so gehört es. Ja. Da braucht man sehr viel Geld dafür. Aber das ist sozusagen nicht ein Luxus, den man sich leistet, das ist eigentlich naturrechtlich so vorgesehen. Ja. Dass, wieder, denken wir an eine Familie, ein Kind ist krank, dann sagen wir, das ist uns leider zu teuer, das lassen wir halt jetzt nicht. Geht nicht, undenkbar. Ja. Also gerade die Schwächsten, denen muss die Gemeinschaft beistehen, das meint man mit Solidarität. Und umgekehrt ist dann die Sorgung der Entwicklung des Gemeinwohls, dass das zum Beispiel möglich ist, ein Sozialsystem aufrechtzuerhalten, dass die Gemeinschaft sich entwickeln kann, Aufgabe des Einzelnen. Ja? Also auch als Einzelner habe ich Verantwortung für das Gemeinwesen, wie schon gesagt. Und das kann dann in manchen Fällen auch bedeuten, dass ich mein unmittelbar eigenes Interesse im Moment einmal zurückstelle, um dem Gemeinwohl zu nützen. Ja? Das ist nicht die Aufgabe der Personalität, dass ich sage, ich bin jetzt unwichtig. Sondern er sagt, so, im Moment ist es wichtiger, für ein Sozialsystem sozusagen etwas zu tun, als die eigenen Bedürfnisse. Also, einfaches Beispiel, jeder von uns zahlt Steuern, durch die nicht zuletzt auch das Sozialsystem finanziert wird. Und jetzt kann ich nicht sagen, ich bin moralisch eigentlich verpflichtet, ich würde gern jeden Tag ins Sache essen gehen, das geht sich nicht aus, wenn ich Steuer zahle. Ich habe jetzt einen Trick gefunden, wie ich Steuern hinterziehen kann, und da funktioniert das dann und alles ist in Ordnung. Das ist unmoralisch. Ja. Weil ich die Verpflichtung habe, zum Gemeinsamen beizutragen. Ja. Wo sind die Grenzen? Ja. Wie weit darf das gehen? Das ist die Frage, in der wir uns bewegen, wenn man sich über die Grundsätze einmal einig ist. Im Moment gibt es in Österreich die große Diskussion über die Impfpflicht beispielsweise. Kann der Staat von einzelnen Menschen verlangen, sich impfen zu lassen, wo man doch weiß, dass es für die Gemeinschaft einfach sehr vernünftig ist, wenn alle geimpft sind, weil Seuchen sich da nicht ausbreiten, ja, oder Krankheiten. Aber darf ich jetzt den Einzelnen zwingen, wenn er nicht will? Wenn er glaubt, das ist eine große Frage. Interessant, wie die im Moment behandelt wird, aber das sind so die Dinge, um die es dann geht. Ich beantworte die Frage jetzt nicht, ich kann es auch nicht, aber nur um zu zeigen, worum es da geht. Nicht? Bis hin zu unseren Rechtsgrundsätzen, einer davon lautet, dass Eigentum verpflichtet. Ja. Sobald ich etwas besitze, ist, wie das die katholische Soziallehre auch einmal ausgedrückt hat, liegt eine Hypothek darauf, eine soziale. Also ich besitze 20 Häuser in Wien, ja, dann kann ich nicht damit machen, was ich will. Sondern wenn eine Wohnungsnot herrscht oder sonst etwas, der Staat hat das Recht, Mieten auch gewissen Grenzen zu setzen oder sonst etwas, damit Leute, die Wohnungen brauchen, da unterkommen können und so weiter, weil Eigentum verpflichtet. Ja. Ich kann nicht einfach nur, es gehört ja mir und ich bin ungebunden. Das widerspricht katholischer Soziallehre und auch staatlichen Gesetzen, weil Österreich gar nicht so wenig geprägt ist von dieser katholischen Soziallehre. Ich werde später noch reden, woher das kommt. Sehr erstaunlich eigentlich. Der dritte große Grundsatz der katholischen Soziallehre nach Personalität und Solidarität ist die Subsidiarität. Auch das eigentlich ähnlich sehr recht revolutionär gewesen damals, als Leo XIII das sozusagen in der Enzyklika festgelegt oder fest erwähnt hat oder davon geschrieben hat. Denn Subsidiarität bedeutet nichts weniger, als dass jede Entscheidung auf der möglichst niedrigsten Ebene gefällt werden muss. Der Staat soll nicht Entscheidungen treffen, die eine Familie treffen kann. Aber die Familie kann nicht alle Entscheidungen treffen. Beispiel im Pressbaum kann man nicht sagen, die Familien sollen sich jetzt darum kümmern, auch das gibt es in manchen Ländern, dass die Straßen beleuchtet sind. Es gibt in nicht wenig entwickelten Ländern, sagt jeder, soll sich bitte vor die Tür eine Lampe hängen. Und dann, ja, in Afrika ist das oft so. Und da hat dann jeder seine Neonröhre, deswegen geht es halbwegs, nicht? Es ist vernünftiger, dass die Gemeinde sich darum kümmert, durch Steuergelder, dass es eine Straßenbeleuchtung gibt. Aber die Gemeinde Pressbaum kann sich nicht darum kümmern, dass es eine Autobahn von Wien nach Salzburg gibt. Das muss Bundessache sein, nicht? Und so weiter. Aber es wäre absurd, wenn die Straßenbeleuchtung in Pressbaum Sache der Europäischen Union wäre. Dass die Europäische Union alle Straßenbeleuchtung in allen Orten der ganzen Europäischen Union, es wäre einfach unvernünftig auch. Also man merkt, es ist ganz logisch, vernünftig erkennbar, jede Entscheidung sollte auf der möglichst niedrigen Ebene, also das ist jetzt nicht moralisch wertend, sondern eigentlich die niedrigsten Ebenen sind oft die wesentlichsten, ja, auf der möglichst niedrigen Ebene gefällt werden. Auch das, kleine Nebenbemerkung, glaube ich, worauf wir achten sollten, dass nicht den Familien als den Grundzellen der Gesellschaft diese Entscheidungskompetenz oft weggenommen wird. Erziehung der Kinder ist zuallererst einmal Sache der Eltern. Ja, zu sagen, die Eltern haben ja keine schlechte Ausbildung, sind keine Elementarpädagogen, das müssen andere machen, die sollen die Kinder... Nein, Kinder gehören von der Familie erzogen. Ja, Schule, Kindergarten soll dabei unterstützen. Aber das ist Sache der Familie. Also nur jede Entscheidung auf möglichst niedriger Ebene gefällt werden, das versteht man unter Subsidiarität. Damals im 19. Jahrhundert hat das auch bedeutet, dass zum Beispiel Papst Leo XIII. Eingefordert hat, ein sehr wichtiges Thema, das sehr in Diskussion war, dass die Arbeiter das Recht haben, sich zu Vereinen zusammenzuschließen, Gewerkschaften zu gründen und so weiter, nicht? Weil sie auch ihre Angelegenheiten selbst regeln können sollen, ja? Dass das nicht jemand für sie macht, nicht der feiste Fabriksbesitzer kümmert sich um das Wohl seiner Arbeiter und weil er so ein guter Mensch ist, haben sie dann auch genug zu essen oder bilden, sondern es ist ihre Sache. Ja? Aber das ist ja zum Beispiel auch bei uns Fabriken gegeben, da haben die Arbeiter gelebt in den Häusern, die dem Fabriksbesitzer gehört haben, haben eingekauft in den Geschäften, die ihm gehört haben, haben teilweise gar kein Geld ausgezahlt bekommen, sondern Bezugsscheine für diese Geschäfte, er hat also noch einmal daran verdient und so weiter. Er hat doch wunderbar gesorgt für die Arbeiter. Ja? Also das war ganz gar nicht so absurd, das war gang und gäbe. Also das ist nicht, also die Arbeiter haben selbst das Recht, sich zu vereinigen, Gewerkschaften zu gründen, für ihre Rechte sie einzustehen und so weiter. Nicht? Die Subsidiarität ist auch ein festgeschriebenes Prinzip der Europäischen Union im Übrigen. Ja? Auch das, glaube ich, etwas, das wir bewahren sollten, darauf achten sollten, ob das wirklich eingehalten wird. Ich habe manches Mal meine Zweifel. Ja. Subsidiarität bedeutet Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Subsidiarität bedeutet nicht, dass derjenige, der dann die Aufgabe vielleicht nicht ganz richtig erfüllt, ja. Beispiel eine Gemeinde schafft nicht, Straßenbeleuchtung zu machen, weil sie eine unfähige Gemeindeverwaltung hat, ja. Dass dann sofort jemand anderer kommt und sagt, gut, dann machen wir das für euch, sondern dass man eben dann hilft, dass die jeweilige Ebene diese Aufgabe eben doch erfüllt. Ja, also die Subsidiarität bedeutet eben auch Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. In Wirklichkeit ist ein Ausfluss der Subsidiarität das, woran wir total gewöhnt sind. Also Österreich ist sehr geprägt von der katholischen Soziallehre, was wir soziale Marktwirtschaft nennen. Ja. Marktwirtschaft ist immer so ein bisschen das Gegenstück zum Sozialismus, dass ein Markt sich reguliert auch durch Angebot und Nachfrage. Soziale Marktwirtschaft aber sehr wohl, dass geregelt wird, dass man schaut, dass niemand sozusagen unter die Räder kommt dabei. Ja. Benedikt XVI. Hat in einer Enzyklika, in seiner ersten Enzyklika, Deus Caritas Est, etwas sehr Interessantes geschrieben. Nicht den alles regelnden und beherrschenden Staat brauchen wir, sondern den Staat, der entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip großzügig die Initiativen anerkennt und unterstützt, die aus den verschiedenen gesellschaftlichen Kräften aufsteigen und Spontanität mit Nähe zu den hilfsbedürftigen Menschen verbinden. Ja. Also der Staat, der alles den Menschen aus der Hand nimmt, ist nicht die Idealvorstellung, ja, und ist sogar etwas sehr Gefährliches, glaube ich. Ja. Neben diesen drei Grundprinzipien von Personalität, Solidarität und Subsidiarität kommt teilweise dazu, sind aber eigentlich keine Grundprinzipien der kulturellen Soziallehre, sondern sind sozusagen, wenn man so will, der Rahmen dafür. Das Gemeinwohl und eigentlich seit neuester Zeit auch sehr stark die Nachhaltigkeit. Ja. Wenn man das irgendwie schon werten will, ist das sozusagen, dass man die Sicht auf das Ganze nicht verliert. Synchron und diachron, könnte man sagen. Also das Gemeinwohl zur gleichen Zeit, was brauchen jetzt noch die anderen, was braucht das große Ganze und so weiter. Also mit dem Blick auf das Gemeinwohl, auf das, was eben alle angeht, was die ganze Gesellschaft sich entwickeln lässt. Und das auch, was in Zukunft noch zählt. Es hilft nichts, wenn wir heute eine sozialgerechte Gesellschaft haben, aber die nutzt alle Ressourcen auf und künftige Generationen müssen dafür büßen. Ja? Dann ist das auch unsolidarisch. Also auch für die künftige Zeiten zu denken, das bedeutet ja Nachhaltigkeit. Also dieses Gemeinwohl, Nachhaltigkeit, das ist sozusagen das, was eigentlich dem den Rahmen gibt. Also deswegen wird Gemeinwohl und Nachhaltigkeit oft in dieser Aufzählung noch mitgenannt, aber eigentlich gibt es nur drei Grundprinzipien katholischer Soziallehre. In Folge haben die Päpste dann eigentlich immer wieder Bezug genommen auf diese unglaublich wichtige und auch weltgeschichtlich entscheidende Enzyklika Leos des 13., Rerum Novarum, und zwar eigentlich immer zu Jahrestagen der Erscheinung dieser Enzyklika. Quadragesimo Anno 1931 von Pius dem 11., wo er daraus schöpft, sozusagen es wieder ins Gedächtnis ruft und noch einmal eigentlich dieselbe Lehre verkündet, aber dann auch Bezug nimmt auf die damals aktuellen politischen Entwicklungen. Inzwischen hat es die Oktoberrevolution in Russland gegeben, inzwischen hat es der Nationalsozialismus hat sich entwickelt, ja, oder halt diese Nationalismen sehr stark geworden, ja, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und so schreibt Pius XI. 1931, jede Gesellschaftstätigkeit ist ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär. Sie soll die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen. Ja. Alle diese Systeme, die sich da entwickelt haben, waren ja unglaublich brutal. Ja, haben also Gegner mundtot gemacht. Ja, das widerspricht natürlich der Idee der katholischen Soziallehre. Und Pius XI. Entwickelt da jetzt eine Idee, nämlich, dass es einen Ausgleich zwischen Kapital und Arbeit geben muss, durch die berufsständischen Körperschaften, wie es genannt wird. Also, dass eigentlich nicht nur sozusagen die Mehrheit über die Minderheit entscheidet, sondern dass die verschiedenen Berufe und Stände und gesellschaftlichen Gruppen sozusagen, die ja damals noch viel festgefügter waren als heute, eben aufeinander hören sollen, miteinander in Verbindung sein sollen, damit sich eine Gesellschaft aufbauen kann. Diese Idee entwickelt er in dieser Enzyklika Quadragesimo Anno 1931. Der österreichische Ständestaat, der deswegen so heißt, hat als Idee gehabt, die Enzyklika Quadragesimo Anno in eine Verfassung zu gießen. Das war aus ausgesprochener Weise die Idee. Da ist es auch ein bisschen schief gegangen, also da braucht man gar nicht drüber reden. Aber man muss halt auch sagen, der österreichische Ständestaat hat sich ja sehr stark gesehen als ein Gegenmodell zum Nationalsozialismus. Ich sage, wir machen das jetzt auf katholisch. Demokratisch funktioniert es nicht, wir machen es autoritär, ja, aber wir machen es auf katholisch. Also das war die Idee dahinter. Ich verteidige das jetzt nicht, aber nur um ein bisschen zu verstehen, was die Denke dahinter war. Ja. Und, sehr erstaunlich, das würde heute wahrscheinlich kaum jemand unterschreiben, aber ich behaupte es trotzdem, das hat Österreich bis auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch sehr stark geprägt. In Österreich staunen ja oft andere Leute, die eine längere demokratische Kultur haben als wir, wie die Schweizer oder die Engländer oder auch Amerikaner, oder sofern sich die überhaupt damit beschäftigen, nicht, wie die Vorgänge in Österreich sind, wie Gesetze entstehen. Also jetzt ändert sich das langsam, aber eigentlich die ganze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat das Parlament eigentlich nur beschlossen, was längst ausgemacht war, in dem, was wir Sozialpartnerschaft nennen. Dass die Gewerkschafter und die Unternehmer und so weiter sich an einen Tisch setzen, sich oft schon gut gekannt haben und so weiter. Und dann hat man so ein bisschen Theaterdonner erzeugt und in Wirklichkeit hat man sich sozusagen freundschaftlich geeinigt. Und Österreich war lange Zeit deswegen auch sehr bevorteilt als Wirtschaftsstandort, weil es ganz wenige Streikstunden gegeben hat. Ja? Also Streikstunden werden immer berechnet, wie viele Stunden pro Arbeitszeit wird gestreikt. In Österreich war es immer sehr gering. Das war eine Frucht der Sozialpartnerschaft. Aber das, was da passiert ist, ist in Wirklichkeit genau das, was die Idee der ständischen Verfasstheit ist. Ja? Also das österreichische Parlament, das ist ja, wie gesagt, jetzt ändert sich das und ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass sich das ändert. Aber wenn man sich angeschaut hat, wer ins Parlament gekommen ist, die ÖVP hat aufgeteilt gehabt, also der ist aus der Arbeitnehmer von der Tretung, das ist ein Bauer, das ist ein Dings. Und die Sozialisten haben gewusst, der ist aus der Gewerkschaft, der ist von dort, der ist ein sozialistischer Akademiker. Also die Parteien selber waren schon sozusagen ständig organisiert. Ja. Kein Sozialist hätte gesagt, dass das auf den Ständestaat zurückgeht, der hätte sich gewehrt dagegen. Ja. Der böse Tollfuß, aber in Wirklichkeit hat das sehr viel noch geprägt und bis heute, dass miteinander zu sprechen einfach nicht schlecht ist. Ja. Eine Demokratie funktioniert eben oft auch ein bisschen anders. Vielleicht lernen wir es jetzt auch mehr schon langsam. Eine zweite Enzyklika, die auf Rerum Novarum Bezug genommen hat, hat Johannes 23. 1971 herausgegeben. Mater et Magistra, Mutter und Lehrerin, damit ist natürlich die Kirche gemeint. Nimmt wieder Bezug, bringt in Erinnerung, dass das, was immer noch gilt und immer noch aktuell war, die katholische Soziallehre mit ihren Grundprinzipien. Und der neue Gedanke, der hier liegt, und auch das sehr spannend, 1971, dass das Ganze auch eine globale Bedeutung hat. Bisher hat man sich eigentlich immer überlegt, wie funktioniert eine Gesellschaft, wie können verschiedene Interessen in einem Staat ausgeglichen werden. 1923 sagt jetzt plötzlich, das war damals auch ein neuer Gedanke, ja, das war gerade die Entkolonialisierung im Gange, wir haben auch als weltweit eine Verantwortung füreinander. Wie gehen reiche Staaten mit armen Staaten um? Ja? Hat ein reicher Staat jetzt alle Kräfte, weil er, alle Rechte, weil er reicher ist? Das ist in Wirklichkeit genau dieselbe Frage wieder. Nicht? Also eigentlich sehr, sehr früh wieder, wenn man schaut, wie damals doch Politik agiert hat, dass der Papst auf Dinge hinweist, die dann unglaublich bedeutsam geworden sind. Und wo es auch hier wieder gegangen ist, dass jeder ein Recht auf Mitbestimmung hat. Ja? Also Arbeiter und so weiter, aber dann geht das eben auch global geöffnet, ja, wo es dann auch um ganze Staaten gegangen ist. Im Jahr 1971 von Paul VI., 1923 noch früher, in den 50er Jahren irgendwann, weiß ich auch nicht. Also noch früher, noch beeindruckender. Also im Jahr 1971 hat dann Paul VI. Wieder eine soziale Enzyklika herausgegeben, nach dem 80. Wiederkehr von Rerum Novarum. Octesima Adveniens heißt das eben, ja, im 80. Wiederkehr. Ruft wieder dieselben ewig gültigen naturrechtlichen Grundsätze in Erinnerung und macht jetzt etwas, 1971, was wieder sehr prophetisch war. Damals eine große Technikbegeistertheit. Alles bricht auf, wir können alles jetzt erreichen, dadurch, dass wir es technisch im Griff haben. Paul VI. Schreibt, dass darin Gefahren verborgen sind. Ja? 1971, das ist wirklich prophetisch. Damals war es super, alles ist möglich. Ja? Jetzt sind wir am Mond geflogen, es kann eigentlich, wir können alles. Ja? Und heute wissen wir längst, dass man da aufpassen muss. Zum Beispiel weist er auch schon auf die Probleme der Umweltzerstörung hin. Das hat 1971 in der Politik praktisch keine Rolle gespielt. Ja? Der Papst hat schon darauf hingewiesen. Also ich glaube, das ist schon toll, dass man sieht, wie der Heilige Geist auch in diesen Fragen wirkt. Auch Paul VI. War kein Dummer, das ist sicher etwas eine Wirken des Heiligen Geistes. Und Paul VI. Führt auch etwas ein, was für die katholische Kirche damals revolutionär war, dass es nämlich innerhalb der katholischen Kirche durchaus so etwas wie politischen Pluralismus geben kann. Weil bis jetzt hat man sich gedacht, in politischen Fragen ist ja völlig klar, nicht? Wir wissen, welche unsere Parteien sind, nicht? Es gibt die katholischen, christlichen Parteien und dann gibt es die anderen, nicht? Paul VI. Schreibt, das muss nicht so sein. Das, was auch Kardinal König dann später als die Äquidistanz bezeichnet hat, ein Katholik kann aus seiner katholischen Überzeugung auch zu verschiedenen Dingen kommen. Er kann niemals Dinge unterstützen, die dem Glauben widersprechen. Es gibt immer Grenzziehungen, nicht? Ein Katholik kann nie Abtreibung befürworten. Ja, das war damals Beginn dieser Diskussion. Nicht? Völkermord, Terrorismus oder die Mafia oder so. Ich meine, da gibt es in jedem Land verschiedene Themen. Es gibt einfach Grenzziehungen, das geht gar nicht. Ja? Aber in anderen Dingen kann man sich durchaus in verschiedenen politischen Parteien wiederfinden. Das war damals eben auch neu, aber sehr wesentlich auch für die Positionierung der Katholiken in einer pluralistischen Gesellschaft. Ja. Johannes Paul II. Hat 1981 die Enzyklika, also wieder ein Jahrestag, nicht 10 Jahre später, Laborem Exercens, das war seine dritte Enzyklika, herausgegeben. Und da ist etwas passiert, das jetzt in der Rückschau sehr spannend ist. Sie sollte zum Jahrestag der Enzyklika Rerum Novarum erscheinen, also am 15. Mai am Petersplatz feierlich. Und das ist aber nicht passiert, warum nicht? Weil kurze Zeit vorher das Attentat stattgefunden hat. Und bis heute ist das ja nicht ganz, alles ganz geklärt, aber es gibt doch sehr viele Hinweise, wie das passiert ist, dass der Aliaktor nicht nur ein Verrückter war, sondern sehr wohl im Auftrag gehandelt hat, also die haben sich einen Verrückten geholt, um das auszuführen, dass die Politiker, die Entscheidenden, vor allem die Kommunisten, ganz genau gewusst haben, wer dieser Johannes Paul II. Ist und aus ihrer Sicht, also es ganz klar war, dass der aus dem Weg geräumt werden muss. Ja, dass dieses Attentat auf den Papst also sehr wohl kein Zufall war und dass es gerade kurz vor der Erscheinung so einer Enzyklika passiert, das haben die wahrscheinlich gar nicht so gewusst, aber dass es aus heutiger Sicht schon irgendwie auch sehr bezeichnend. In dieser Enzyklika 1981, ja, also das ist noch lange vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, wird die Gewerkschaft Solidarność explizit unterstützt, wer sich das noch erinnern kann. Ich bin bis heute noch stolz, dass ich damals einen Anstecknadel mit Solidarność getragen habe als Gymnasiaster, weil mich das sehr beeindruckt hat mit dem Lech Walesa und so. Das war der Aufbruch in dem kommunistischen Teil, dass in einem kommunistischen Land wie Polen Katholiken es gewagt haben, eine Gewerkschaft zu gründen. Und die Kommunisten wollten das verhindern. Also etwas, was eigentlich Uridee der Arbeiterbewegung ist, nicht? Und da sieht man nur, wie die eigentlich einen Verrat an der Arbeiterschaft auch begangen haben, die Kommunisten selbst, und wie sie dafür verfolgt worden sind. Und dass das eigentlich der Beginn war für vieles andere. Also heute weiß man ja auch, dass Johannes Paul II. Nicht nur ein Heiliger war und ein sehr spiritueller Mensch und ein sehr kluger Mensch, er war halt auch ein toller Politiker. Bis heute weiß man, dass also die Solidarność nicht unwesentlich deswegen sich entwickeln konnte, weil da sehr viele Gelder geflossen sind, die aus Amerika gekommen sind. Der Ronald Reagan hat also sehr viel Geld dahin überwachsen lassen, über den Vatikan. Ja. Der war auch kein Blöder. und die Kommunisten haben das erkannt. Also wie gesagt, kein Zufall, dass man diesen Papst umbringen wollte. Aber jetzt sozusagen inhaltlich geht es in dieser Enzyklika Laborum Exercens speziell um die Wichtigkeit der Arbeit des Menschen. Welchen Wert, auch spirituellen Wert, die Arbeit hat. Ja, er schreibt, angesichts der gegenwärtigen Wirklichkeit, in deren Struktur so viele von Menschen verursachte Konflikte zutiefst eingefügt sind und in der die technischen Mittel eine Frucht der menschlichen Arbeit eine erstrangige Rolle spielen, man denke hier auch an die Möglichkeit eines weltweiten Zusammenbruchs im Falle eines Atomkriegs mit seinen fast unvorstellbaren Zerstörungskräften, muss man vor allem ein Prinzip in Erinnerung rufen, das die Kirche immer gelehrt hat. Das Prinzip des Vorrangs der Arbeit gegenüber dem Kapital. Dieses Prinzip betrifft direkt den Produktionsprozess, für den die Arbeit immer eine der hauptsächlichen Wirkursachen ist, während das Kapital, das ja in der Gesamtheit der Produktionsmittel besteht, bloß Instrument oder instrumentale Ursache ist. Dieses Prinzip ist eine offensichtliche Wahrheit, die sich aus der ganzen geschichtlichen Erfahrung des Menschen ergibt. Wenn man das Zitat für sich allein nehmen würde, könnte man glauben, das kommt aus dem Kapital von Karl Marx, nicht? Aber gut, Diese Wahrheit, die zum festen Bestandteil der kirchlichen Lehre gehört, muss im Zusammenhang mit der Frage der Arbeitsordnung und auch des sogenannten sozioökonomischen Systems immer wieder betont werden. Man muss die Primat des Menschen im Produktionsprozess, die Primat des Menschen gegenüber den Dingen unterstreichen und herausstellen. Alles, was der Begriff Kapital im engeren Sinn umfasst, ist nur eine Summe von Dingen. Der Mensch als Subjekt der Arbeit und unabhängig von der Arbeit, die er verrichtet, der Mensch und er allein ist Person. Diese Wahrheit enthält wichtige und entscheidende Folgerungen. Ja. Also schon damals wendet sich der Papst gegen das, was man Ökonomismus und Materialismus nennt. Ökonomismus heißt, dass die Wirtschaft alles bestimmt. Hauptsache der Wirtschaft geht gut, dann geht es uns ja automatisch gut. Wir müssen nur schauen, dass die Wirtschaft rennt. Das stimmt nicht. Ja. Die Wirtschaft darf nicht unser Leben bestimmen. Ja. Die Wirtschaft ist sozusagen ein Instrument für unser Leben. Ja. Und der Materialismus hatte zwei Gesichter, nämlich das sozialistische System. Der Kommunismus war ein materialistisches System. Ja. Materialismus, insofern sie dann auch atheistisch waren. Es gibt nur die Materie, nichts drüber geordnetes. Ja. Und der Kapitalismus ist auch der reine Kapitalismus als Ideologie, ist auch ein rein materialistisches System. Ja. Wenn es mir nur ums Geld geht, dann hat der liebe Gott drüber auch keinen Platz mehr. Ja. Also dagegen wendet sich der Papst. Ganz interessant, nach dem Fall des Kommunismus war der Papst, der den Kommunismus zum Fall gebracht hat, auch der größte Kritiker des Kapitalismus, ja, weil es um Materialismus geht. Der eigentliche Feind des Glaubens ist der Materialismus. Der kann verschiedene Formen annehmen. Ja. Centesimus Anno, also 100 Jahre nach Rerum Novarum 1991, gibt es eine Enzyklika von Johannes Paul II., schon nach dem Fall des Kommunismus, ja, wird das dann völlig klar. Es geht gegen ein Freispiel der Kräfte im institutionellen, rechtlichen und politisch leeren Raum. Also eben nicht, die Wirtschaft macht, was sie will und wir reagieren halt darauf. Nein, der Staat hat durchaus nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, hier steuernd einzugreifen. Und nach wie vor gegen sozialistische Tendenzen, Zitat aus Centesimus Anno, der Versorgungsstaat, der direkt eingreift und die Gesellschaft ihrer Verantwortung beraubt, löst den Verlust an menschlicher Energie und das Aufblähen der Staatsapparate voraus, die mehr von bürokratischer Logik als von dem Bemühen beherrscht sind, den Empfängern zu dienen. Hand in Hand damit geht eine ungeheure Ausgabensteigerung. Ich verzichte auf jeden Bezug zur Gegenwart. Ja. Aber es ist unglaublich, also wie die Päpste wirklich ganz klar die Welt erkennen. Ja. Gerade dadurch ist der Kommunismus ja gescheitert. Der Kommunismus ist ja vor allem eingegangen, dadurch, dass er als Wirtschaftssystem versagt hat. Ja, das ist in der Pleite gegangen. Das traut sich niemand heute laut sagen. Vor allem der Ronald Reagan und diese Administration hat mich sozusagen durchs Wettrüsten ausbluten lassen. Die haben so viel Geld in die Waffen stecken müssen. Das ist kaputt gegangen dran. Ja. Aber genauso eben jetzt die Kritik an Kapitalismus durch die Vergötzung des Marktes, ein schönes Wort, die Vergötzung des Marktes. Ja. Und nach wie vor auch wieder die Betonung der ökologischen Verantwortung des Menschen. Ja. Was also bedeutet das jetzt alles für uns heute? Das Recht ist nicht frei gestaltbar. Vor kurzem hat es eine wilde Diskussion gegeben, weil unser geliebter Herr Innenminister Kickl gesagt hat, das Recht folgt der Politik. Ja. Und zu Recht viele gesagt haben, das geht aber nicht. Ja. Es gibt etwas Übergeordnetes, aber viele tun sich dann schwer, das zu argumentieren, weil gerade die das kritisiert haben, eigentlich dann nicht wissen, wie sie das begründen können. Wir wissen, dass wir es begründen können mit der katholischen Soziallehre, dass es etwas gibt, was unverhandelbar ist am Naturrecht. Ja. Wenn ich das verneine, warum folgt dann das Recht nicht der Politik? Das ist natürlich falsch, das Recht darf nicht nur der Politik folgen. Aber wir wissen jetzt, warum. Ja. Wir können unser eigenes Handeln auch auf den Prüfstand stellen, wenn wir auf die katholische Soziallehre schauen, weil das betrifft ja die Gesellschaft bis in die kleinsten Phasen hinein. Aufmerksam sein gegenüber politischen Entwicklungen. Ja. Also gerade was jetzt wieder los ist mit Diskussionen über Lebensschutz oder eben, dass Lebensschutz scheinbar etwas Unanständiges ist, ja, ist derartig absurd, ja, und gegen jede Vernunft auch. Ja. Ich muss kein gläubiger Mensch sein, um das einfach richtig zu sehen. Da sollten wir Aufmerksamkeit haben, dort auch Verantwortung. Wir als Katholiken sollten uns engagieren auf allen Ebenen der Gesellschaft. Im Sinne der katholischen Soziallehre, Katholiken haben eine politische Verantwortung für die Gesellschaft, ganz eindeutig. Ja. Jeder hat von uns mit seinen eigenen Sorgen zu kämpfen, das wissen wir alle, aber wichtig wäre es, dass wir unseren Blick weiten, nicht auf die Familie, auf die Gemeinde, auf die Region, auf das eigene Vaterland, auf ganz Europa, auf die ganze Welt, ja. Was jeder machen kann, wo er sich bewegen kann. Es ist ganz erstaunlich, welche Möglichkeiten wir haben als Menschen, die in einer freien Gesellschaft leben. Aber diese Verantwortung, diese Möglichkeiten sollten wir auch wahrnehmen.